Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen, wenn es jetzt vor dir stehen würde? Nicht dem Kind, das du einmal warst, sondern dem Menschen, der gerade mitten im Zweifel steckt. Wenn ich dir heute begegne, stehst du vielleicht mit gesenktem Blick vor mir, 15 Jahre alt, so viel Hoffnung im Herzen und gleichzeitig so viel Angst. Du glaubst, du müsstest schon wissen, wer du bist. Du glaubst, alle anderen seien weiter, mutiger, sicherer. Und du hast Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, weil du denkst, die würden für immer gelten. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, du darfst dich irren. Du darfst dich verlieren. Du darfst Dinge beginnen und wieder loslassen. Du musst nicht stark sein, um wertvoll zu sein. Du bist wertvoll, weil du fühlst, weil du zweifelst, weil du manchmal nicht weißt, wohin mit dir. Hab keine Angst vor der Zeit. Sie läuft nicht gegen dich. Sie arbeitet für dich, auch dann, wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Es wird Tage geben, an denen du dich zu viel fühlst, zu sensibel, zu leise, zu anders. Bitte glaube mir, gerade das wird einmal deine Stärke sein. Vergleiche dich nicht mit denen, die lauter gehen. Manche Seelen wachsen langsam, aber tief. Und das, was tief wächst, hält ein Leben lang. Du wirst Fehler machen. Du wirst Menschen zu viel vertrauen und anderen zu wenig. Du wirst bleiben, wo du gehen solltest und gehen, wo bleiben richtig gewesen wäre. Und trotzdem oder gerade deshalb wirst du wachsen. Hör auf deine innere Stimme. Sie ist leise, aber ehrlich. Und wenn du sie einmal nicht hören kannst, dann sei geduldig mit dir. Du musst nicht perfekt sein, um geliebt zu werden. Du musst nichts beweisen, um dazuzugehören. Dein Wert misst sich nicht an Noten, Likes oder Erwartungen. Es ist okay, Angst zu haben. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu spüren, sondern weiterzugehen, obwohl sie da ist. Eines Tages wirst du zurückblicken und erkennen, wie tapfer du warst, ohne es selbst zu merken. Bitte vergiss nicht, du bist nicht zu spät, du bist nicht falsch, du bist auf deinem Weg. Und selbst wenn du ihn gerade nicht sehen kannst, er trägt dich. Immer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schneller werden Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Woche für Woche schreiten wir im Jahr 2026 voran. Und ja, das Jahr ist kurz, aber auch da gibt es natürlich wieder Höhen und Tiefen, gute Trainingstage, schlechte Trainingstage. Aber eins ist wichtig, du musst dranbleiben. Wenn es jetzt gerade richtig gut läuft, nutze den Fahrtwind, den du hast und bleib dran. Und wenn es jetzt gerade kacke läuft, dann mach weiter. Du wirst am Ende des Jahres für deine Taten belohnt. So viel dazu. Und ja, was habe ich heute mitgebracht? Heute habe ich ein ineinanderhängendes Thema mitgebracht. Es geht tatsächlich um das große Ganze. Es geht um Atmung. Es geht auch um die Wim Hof Atemtechnik. Es geht um Buteyko Atemmethode. Es geht um den Darm, um die Gesundheit, um maximale Performance und wie dann doch der ganze Körper irgendwie zusammenhängt. Und genau über das möchte ich heute mit euch sprechen und da vielleicht noch so ein paar Insights einfach nochmal liefern, dass ihr genau zu diesen Themen, weil gerade so jetzt im Winter mit Eisbaden, Kaltduschen, Atemübungen und noch so viele andere Dinge, um letztendlich mehr Performance zu bringen oder um damit sein Immunsystem anzukurbeln oder um damit Stress abzubauen, alles das hängt oder ist sehr stark miteinander verbunden mit ganz, ganz vielen Themen und die wollen wir uns heute angucken. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und ja, jetzt kommt mein Intro und dann starten wir direkt rein. Also viel Spaß. Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Zwischen Buteyko, Wim Hof und Mitochondrien. wie dein Atem deine Leistung bestimmt. Kennst du das? Du läufst eigentlich locker los und trotzdem bist du schnell außer Atem. Die Beine könnten noch, der Kopf ist klar, aber die Atmung fühlt sich stressig an. Und dann heißt es oft, du brauchst mehr Kondition, du musst mehr Sauerstoff aufnehmen. Aber was, wenn das eigentliche Problem nicht Sauerstoff, sondern CO2 ist? Und was, wenn Darm, Atmung, Mitochondrien und sogar dein Immunsystem viel enger zusammenhängen, als man es je erklärt hat? Heute schauen wir uns an, wie Energie wirklich entsteht, was Atmung damit zu tun hat und vor allen Dingen, warum weniger Atmen manchmal mehr Leistung bringt, besonders beim Laufen. Ja, ihr Lieben, das ist ja schon verrückt. Also unser Körper ist ja schon sehr, sehr, sehr komplex. Und manchmal können wir Dinge einfach verstehen oder sind sie einfach zu verstehen. Aber manchmal wird es dann tatsächlich ja auch kompliziert. Und ich möchte heute versuchen, komplizierte Dinge einfach runterzubrechen, um da einfach nochmal ein bisschen ja Licht ins Dunkel zu rücken. Also Körper und Geist ist ja irgendwie immer eine Einheit. Wir können natürlich viel mit dem Kopf arbeiten, wir können aber auch viel mit dem Körper arbeiten, aber letztendlich, wenn irgendwie beides zusammenkommt, also der Geist, das Mindset und der Körper, dann sind wir letztendlich ausgeglichen. Und im Leben geht's immer darum, um Balance. Also, egal was es ist, im Leben geht es immer um ausgeglichen zu sein. Deswegen, wir haben einen pH-Wert im Körper, der möchte möglichst auch in einem neutralen Zustand sein. Der darf nicht zu sauer sein, ja, der darf aber auch nicht zu basisch sein. Wir wollen im Prinzip, wenn wir uns die Ernährung angucken, dann ist zu viel Fastfood Gift für den Körper. Aber wenn wir uns zu wenig ernähren, also zu wenig Nahrung aufnehmen, ist das nicht so gut. Also auch da ist die goldene Mitte, ausgewogen sich ernähren, ist letztendlich da der Schlüssel zum Erfolg. Genauso wie Anspannung, Entspannung. Das heißt, der Sympathikus und Parasympathikus, wir brauchen immer eine Anspannung im Leben. Ne? Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Aber auch hier sollten wir ausgeglichen sein. Und so ist alles im Leben, was zu viel wird, führt letztendlich zu Problemen. Ja, alles Extreme ist ungesund. Wenn wir zu viel Sport machen und keine Erholung haben, werden wir nicht besser, sondern eher schlechter. Wir bekommen vielleicht Verletzungen. Wir haben vielleicht Verspannungen, der Muskel wird fest, eine verspannte Muskulatur löst Disbalancen im Körper aus, dadurch kriegen wir eine andere Körperhaltung und dann kommen wieder neue Probleme. Auch hier gilt wieder, wir müssen ausgeglichen sein. Ja, wenn wir nur den Bizeps trainieren, dann wird der Bizeps dick, der Trizeps wird vernachlässigt und auch hier haben wir eine Disbalance. Trainieren wir zu viel Bauchmuskulatur und zu wenig Rücken, haben wir dann eine Disbalance und wir bekommen vielleicht Rückenschmerzen oder unser Becken wird ins Hohlkreuz gezogen. Wenn wir nur laufen und den Körper nicht mit Krafttraining ausgleichen, dann haben wir auch da zu viel. Also in allen Bereichen in unserem Leben geht es darum, dass wir ausgeglichen sind. Und das ist bei manchen Sachen einfach. Und manchmal ist das so ein still und leiser Prozess, der irgendwie stattfindet, jeden Tag ein kleines bisschen mehr, bis das Fass irgendwann übergelaufen ist und wir fragen uns dann, scheiße, woher kommt die Verletzung, was habe ich zu viel gemacht? Und dann werden wir uns der Sache erstmal bewusst, weil die meisten Dinge in unserem Leben laufen ja unbewusst ab. 95% ist unbewusst und 5%, ja, man kann auch sagen, vielleicht mehr, aber generell alles, was wir bewusst machen oder bewusst wahrnehmen, ist der viel, viel kleinere Teil. Wir laufen im Prinzip immer auf Autopilot. Warum laufen wir auf Autopilot? Um möglichst viel Energie zu sparen, weil alles, was wir als Autopilot abgespeichert haben, denk auch da wieder an die Fahrschule, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Ja, am Anfang, erste Fahrstunde, hast du dich auf alles konzentriert und da war Autofahren anstrengend. Und war vielleicht auch mit Stress verbunden. Heutzutage ist es vielleicht nicht mit Stress verbunden, sondern der Stress entsteht nur, wenn wir mal im Stau länger was stehen und vielleicht zu spät zum Termin kommen. Aber wir haben unseren Körper beigebracht, viele Dinge automatisch ablaufen zu lassen. Und das ist immer das Ziel von unserem Körper. Wir wollen immer Routinen schaffen, weil Routinen helfen uns im Alltag, weniger Energie zu brauchen. Und das will der Körper. Der will immer den geringsten Widerstand gehen. Und das ist natürlich auch immer der innere Schweinehund. Den kennst du auch. Der innere Schweinehund ist der, der uns von allen Dingen abhalten will, nur um Energie zu sparen. Natürlich ist es entspannter, auf der Couch liegen zu bleiben, anstatt eine Runde rauszugehen oder eine Runde irgendwas zu tun, weil das kostet wieder Energie. Also der Mensch geht immer den geringsten Widerstand. Er will immer ausgeglichen sein. Aber falls unser Alltag uns dann doch mal dazu zwingt, über einen längeren Zeitraum vielleicht ein Extremes oder ein Extrem zu tun, dann laufen wir Gefahr, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und gerade auch das Verhältnis in unserem Körper, also das richtige Verhältnis, wenn wir atmen und Sauerstoff aufnehmen und CO2 abgeben, also mit jedem Atemzug, den wir ja tun, atmen wir ja Sauerstoff ein. Und wenn wir ausatmen, atmen wir CO2 ab. Und in der Regel ist das ein gesundes Verhältnis. Ja, also das heißt, die Qualität des Sauerstoffs und das CO2, was wir abgeben, ist in einem ausgeglichenen Bereich. Und es gibt viele Dinge, die wir letztendlich auch bewusst steuern können. Aber es gibt auch Dinge, die im Körper oder Prozesse im Körper, die wir nicht steuern können. Und wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, ich habe Muskelkater, dann können wir schlecht dem Körper sagen, okay, guck mal, dass der Muskelkater schneller weggeht. Also wir wissen, dass wir Muskelkater haben, aber wir können nicht willentlich oder nicht bewusst den Muskelkater weniger werden lassen, weil wir unserer Muskulatur sagen können, hör mal, regeneriere dich mal schneller, ich brauche dich wieder fürs nächste Training morgen früh. Muss der Muskelkater weg sein. Also es gibt Dinge, Stoffwechselprozesse, die laufen im Hintergrund, die laufen unbewusst ab und wir können halt eben auch Dinge bewusst machen. Und jetzt kommen wir zur Atmung. Die Atmung ist das einzige Tool, was wir haben, um bewusst mit unbewusstem Verhalten zu knüpfen. Was bedeutet das? Mit unserer Atmung haben wir unmittelbar Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem. Und dass die Atmung oder beziehungsweise unser vegetatives Nervensystem, das ist so essentiell wichtig, dass der liebe Gott oder wer auch immer, wir haben vielleicht ja auch Leute, die nicht gläubig sind oder wo Gott keine Rolle spielt, egal, irgendjemand hat uns auf der Welt diese Funktion gegeben, dass wir atmen, ohne drüber nachdenken zu müssen. Und das ist halt so essentiell wichtig, dass der Körper das komplett automatisch macht. Und jede Handlung, die wir machen, alles, was wir in unserer Umwelt wahrnehmen, hat direkten Einfluss mit unserem Atemzentrum, mit unserer Lunge. Und das ist so wichtig, dass unser Körper diese Prozesse steuert. Wenn du kleine Hundewelpen siehst, verändert sich deine Atmung. Wenn du Angst hast, verändert sich deine Atmung. Wenn du Sport machst, verändert sich deine Atmung. Wenn du singst, verändert sich deine Atmung. Wenn du vielleicht bestimmte Dinge berührst oder wenn du bestimmte Dinge riechst, verändert sich deine Atmung. Alle Einflüsse, die von außen kommen, haben unmittelbaren Einfluss auf unsere Atmung. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass wir im Verhältnis zu einigen Jahren, einige Hunderten, Jahrtausenden zurück, heute oder die meisten in einer chronischen Überatmung leben. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn dieses Verhältnis von Sauerstoff und CO2 nicht mehr gegeben ist. Ich habe da schon mal eine Folge drüber gemacht, aber um es vielleicht nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Das heißt, mit jedem Atemzug, den wir machen, kommt der Sauerstoff rein und wir geben CO2 ab. Und wenn dieses Verhältnis stimmt, dann kann der Sauerstoff gut verwertet werden in unserem Körper. Der Sauerstoff brauchen wir überall. Unser Gehirn braucht Sauerstoff, unsere Zellen brauchen Sauerstoff. Das heißt, wenn wir länger als 3 Minuten keinen Sauerstoff mehr bekommen, dann ist unser Leben ja leider vorbei, weil wir immer Sauerstoff brauchen. So, wenn wir aber jetzt beispielsweise ein schlechtes Verhältnis haben, also wenn wir zum Beispiel Stress haben und unser Herz anfängt schneller zu schlagen, weil wir vielleicht Panik haben oder Angst, unser Blutdruck vielleicht auch steigt, dann fängt unsere Atmung auch dementsprechend an, schneller zu werden. Das heißt, wir atmen deutlich schneller. Was passiert? Wir atmen sehr, sehr viel CO2 ab. Wenn wir zu viel CO2 abatmen, dann ist dieses Verhältnis, dann sind wir wieder bei dem Thema, was ist zu viel, was ist zu wenig, ist der Körper ausgeglichen? Das heißt, da laufen wir Gefahr, dass es zu viel wird. Das heißt, wir atmen zu viel CO2 ab. Und wenn dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, dann ist es so, dass der Sauerstoff, der noch im Körper ist, gar nicht mehr so gut zu den Zellen gebracht werden kann. Weil nur, wenn das Verhältnis stimmt, kommt der Sauerstoff an den Zellen an. Wenn das halt eben nicht mehr stimmt und wir in eine stressige Situation kommen, dann atmen wir erstens schneller, Was passiert dadurch, wenn der Sauerstoff dementsprechend nicht mehr da ankommt? Die Gefäße fangen sich an zu verengen. Wenn die Gefäße sich verengen, kommt noch weniger Sauerstoff an. Und dann wird uns vielleicht ein bisschen schwarz vor Augen. Vielleicht fallen wir auch um. Oder die Menschen, die beispielsweise schon mal hyperventiliert haben, die Angst, eine Panikattacke haben, die ganze Zeit vor Panik eben zu schnell atmen. Bei denen verengen sich die Gefäße so. Sie haben zu viel CO2 geatmet. Was bleibt übrig? Es bleibt noch nur Sauerstoff im Körper. Also wir haben eigentlich einen nahezu immer fast zu 100%ige Sauerstoffsättigung in unserem Körper. Das heißt, Sauerstoff ist genug da, aber nur weil dieses Verhältnis nicht stimmt, kommt kein Sauerstoff mehr da an, wo es gebraucht wird. Und dann fallen die Leute um, werden ohnmächtig. Was kann man tun? Auch das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Man kann dann in diesem Fall Menschen, die hyperventilieren, in eine Tüte atmen lassen, um das abgeatmete CO2 wieder aus der Tüte wieder einzuatmen, also wieder zurückzuatmen, um damit wieder das CO2 im Körper ja wieder anheben zu lassen oder steigen zu lassen. Und wenn das dieser Fall ist, dann merkt man, derjenige, der hyperventiliert, die Atmung wird wieder ruhiger, das System, die Gefäße weiten sich wieder und der Sauerstoff kommt wieder da an, wo es gebraucht wird. So mal ein kurzer Auszug. Und die Atmung können wir aber eben auch bewusst steuern. Unsere Atmung, wenn wir uns darauf konzentrieren, können wir sagen, okay, wir atmen jetzt 4 Sekunden ein. Da wären wir bei den berühmten vielleicht 4, 7, 8 Atemtechniken oder wir machen die Wim Hof Atemtechnik, da kommen wir gleich drauf, oder die Buteyko Atemtechnik. Und wir können bewusst ein- und ausatmen. Und mit jedem Atemzug, den wir ja aufnehmen, das heißt, wir atmen ein, haben wir eine Aktivierung von unserem Sympathikus, also der für Spannung da ist. Und bei jedem Ausatmen haben wir die Aktivierung von unserem Parasympathikus, von unserem System, was für die Entspannung da ist. Und wenn wir gestresst sind und Stress entsteht dann erstmal zwischen Wahrnehmung und Reaktion oder Verhalten ist ja eine Spanne dazwischen. Ja, also wenn irgendein Ereignis kommt, braucht es ja eine gewisse Zeit, um dann in die nächste Handlung zu gehen. Und dieser Raum dazwischen, wenn wir das schaffen, nach so einer stressigen Situation, die gerade vorgefallen ist, möglichst schnell in diesen Prozess zu kommen, dass wir uns mit der Aufmerksamkeit immer auf den Atem konzentrieren, haben wir die Möglichkeit, aus dieser Stresssituation, aus dem zu viel Atmen, dann bewusst gegenzusteuern und langsamer zu atmen, beziehungsweise sogar länger auszuatmen, als wir einatmen. Was passiert dann? Einatmen ist Anspannung und Ausatmen ist Entspannung. Und wenn wir länger ausatmen, als wir einatmen, dann bringen wir unser System dazu, sich zu beruhigen und zu entspannen. Ja, das heißt, du atmest vielleicht 4 Sekunden ein, dann kommt 7 Sekunden, also 4, 7, 8, 7 Sekunden hältst du den Atem an. Und dann atmest du 8 Sekunden ganz, ganz langsam aus. Und wenn du länger ausatmest, als du einatmest, dann entspannt sich unser System. Und in jeder stressigen Situation, wo du bist, oder wenn du Panik hast, oder wenn du Angst hast, oder wenn emotional vielleicht gerade der Körper Achterbahn fährt, hast du diese eine Möglichkeit über die Atmung, letztendlich wieder das System zu beruhigen und wieder klar zu werden, um wieder in ein normales Verhältnis zu kommen. Und dann sind wir wieder ausgeglichen. Dann ist da unser Körper wieder ruhig. Dann kann man wieder klar denken. Und das muss immer das Ziel sein, dass wir aus brenzlichen Situationen, aus Überforderung wieder in dieses normale System kommen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den wichtigsten Punkten, die wir beim Laufen natürlich auch berücksichtigen müssen oder generell beim Training oder wie unser Körper funktioniert. Und es geht eigentlich los von der Nahrungsaufnahme zur Energie. Ja, das bedeutet also, Energie entsteht nicht im Muskel, ja, sondern in den Mitochondrien. Also jeder Schritt beim Laufen braucht ja irgendwie Energie. Und diese Energie heißt ATP und diese entsteht in den Mitochondrien, in unseren Zellen. Aber damit diese Mitochondrien auch gut funktionieren, die wir so im Körper haben, braucht es halt eben bestimmte Dinge. Und was brauchen die? Das Allerwichtigste, was die Mitochondrien brauchen, ist Sauerstoff. Deswegen ist es essentiell so wichtig, dass wir uns darauf nicht konzentrieren müssen und unser Körper den ganzen Tag autonom atmet. Ja, wenn wir bewusst darauf achten, dann können wir das auch wahrnehmen. Aber in der Regel läuft das unbewusst ab und jede Situation, die uns widerfährt im Alltag, ja, ist direkt verknüpft mit, ja, mit Atmen oder mit der Sauerstoffauf- und Abgabe. Was brauchen Mitochondrien noch? Mitochondrien brauchen Glucose oder auch Fettsäuren. Sie brauchen Vitamine, sie brauchen Mineralstoffe, sie brauchen Coenzyme und wir brauchen Wasser. Also hast du vielleicht auch schon mal, ne? Also generell Enzyme und natürlich ganz, ganz viel Flüssigkeit. Wenn man bedenkt, dass wir zu 75% ungefähr aus Wasser bestehen, ist das eine ganze Menge. Und deswegen nach dem Sauerstoff, das zweitwichtigste ist eigentlich Flüssigkeit, also viel trinken und dann kommt der Rest. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Und alles das kommt in der Regel über den Darm. Ja, was passiert da? Also, wir haben ja den Darm und die Aufnahme im Darm. Das heißt, alles, was oben reinkommt, ist letztendlich, landet dann tatsächlich irgendwie im Darm. Und da haben wir die Darmzotten. Das ist eine riesige Oberfläche, die letztendlich alles das aufnehmen kann, was oben reinkommt und von da aus verarbeitet wird und letztendlich genau dahin gebracht wird, wo es gebraucht wird. Wenn jetzt aber beispielsweise, diese Darmzotten verkleben oder wenn der Körper Entzündungen hat, dann kommen weniger Vitamine an, dann kommt weniger Magnesium an, dann kommen weniger auch die ganzen B-Vitamine oder weniger Antioxidantien und das Ergebnis, die Zelle hungert, obwohl wir genug essen. Und warum ist das jetzt so? Warum letztendlich bei manchen das gar nicht so gut funktioniert? Also, alles, was oben reinkommt, wird durch den ganzen Körper gewandert und je nachdem, was für einen Lebensstil wir haben, führt es immer wieder dazu, dass der Darm gar nicht mehr so viele Dinge gut verarbeiten kann und aufnehmen kann, weil diese Darmzotten, von denen ich gerade gesprochen habe, öfters mal ja nicht mehr funktionieren, weil wir halt eben mit unserem Körper nicht gut umgegangen sind. Ja, was bedeutet das? Also einmal kann es natürlich sein, dass wir vielleicht uns nicht mehr gesund ernähren, dass wir sehr viele verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, dass wir zu wenig trinken, dass wir zu wenig Bewegung haben und dann wird das ganze System sowieso träge und der Körper hat sowieso wenig Mineralstoffe und Vitamine, die er so aufnehmen kann. So. Was passiert aber jetzt dennoch oder was passiert zusätzlich? Also, wenn wir Stress haben, ja, also wenn wir, und mit Stress ist gemeint, noch nicht mal Stress vielleicht auf der Arbeit oder sportlich gesehen vielleicht Stress, sondern immer, wenn wir zu lange in einer angespannten Phase sind, also wenn vielleicht auch unser Cortisolspiegel zu hoch ist, weil wir permanent, also unser vegetatives Nervensystem auf Attacke programmiert ist. Also wenn wir die ganze Zeit unser System befeuern, wenn wir vielleicht auch mehr atmen, wie ich es gerade erwähnt habe, ne, also immer wenn wir in einer Anspannung sind, atmen wir ja auch mehr. Das heißt, wenn wir Sport machen und wir schneller laufen, dann atmen wir ja auch schneller. Was das auch wiederum bedeutet, kommen wir gleich zu. Aber wenn wir zu viel Stress haben, den ganzen Tag, wir nur noch funktionieren und wir unseren Körper autonom arbeiten lassen, dann passiert es relativ schnell, dass wir in eine chronische Überatmung kommen. Das heißt, wir atmen viel zu viele Atemzüge als normal vorgesehen. Und was passiert dadurch? Dadurch passiert, dass wir letztendlich ja auch einen oder ein Verhältnis oder dass es zu viel oxidativen Stress gibt. Und wenn wir zu viel CO2 abatmen, zu häufig atmen und wir dann diesen oxidativen Stress haben, dann entstehen im Körper freie Radikale. Da vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Und freie Radikale sind auf der einen Seite, ist es gut, dass wir teilweise freie Radikale in unserem Körper haben. Also alles das, was nämlich von außen kommt, Viren und oder Bakterien, die wir über den Mund aufnehmen oder über die Nase, da helfen freie Radikale, diese ein Stück weit zu bekämpfen, dass die Viren vielleicht nicht so eine große Angriffsfläche haben. Aber wenn es halt eben zu viele freie Radikale sind, dann werden nicht nur die Viren von außen bekämpft, sondern es greift auch unsere gesunden Zellen an und auch unsere Mitochondrien. Und dann laufen wir Gefahr, dass durch diesen oxidativen Stress, dass Zellen eben kaputt gehen. Und was brauchen wir, um diese freien Radikale zu bekämpfen? Auch das hast du schon mal gehört. Dafür brauchen wir Antioxidantien. Das heißt, diese docken letztendlich an die freien Radikale an und helfen, diese zu beseitigen. Deswegen sollte man ja auch davon viele Beeren und so weiter essen, um halt eben da gegen diese freien Radikale zu entstehen. Und oxidativer Stress ist erstmal nichts Böses, ja, also wenn er kurz da ist. Und das passiert halt eben auch beim Training. Also wenn wir laufen und einen erhöhten Sauerstoffverbrauch haben, dann ist ja klar, wir atmen schneller, wir atmen auch mehr CO2 ab, aber produzieren damit natürlich auch freie Radikale. Aber das ist natürlich erstmal Training, was wir haben. Aber bei schlechter Nährstofflage, bei chronischem Stress und bei schlechter Atmung zugleich, ja, wird dann oft das Training zu Überforderung. Das heißt, wenn wir gesund sind, wenn wir fit sind, dann ist das Training ein sehr gutes Mittel, um auch das Immunsystem zu stärken, um halt eben besser zu werden. Aber das ist immer auch das, was ich ja immer gerne auch betone, dass in der Ruhe liegt die Kraft. Wir brauchen auch Ruhe, um uns erholen zu können. Und wenn wir immer Gas geben im Training und auch noch einen stressigen Alltag haben, und das ist ja oft dieser Rattenschwanz, wir haben vielleicht einen stressigen Alltag und wenn ich dann laufen gehe, ach, das hilft mir, um Stress abzubauen. Dann ist es natürlich auf der einen Seite natürlich gut, um den Stress abzubauen. Aber wenn wir halt eben nicht auch im Alltag dieses Stresslevel senken, dann wird Training schnell zu Überforderung und man neigt dazu, vielleicht öfters krank zu sein, öfters verletzt zu sein, weil man halt eben nicht wirklich auf den Körper hört und sich öfters mal vielleicht kleine Pausen gönnt, um dieses Stresslevel wieder runterzubekommen, um von dieser chronischen Überatmung wegzukommen, weil wir halt eben ja unbewusst einfach zu viele Dinge im Alltag machen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ja, und wie eben gesagt, ist letztendlich nie das Problem, dass wir zu wenig Sauerstoff bekommen, weil wenn du eine Uhr hast oder eine Smartwatch, die auch die Sauerstoffsättigung messen kann, ne, also du musst ja, manchmal haben die Uhren ja diese Funktion, du drückst auf einmal Sauerstoffsättigung messen und dann zeigt es dir an, 96%, 97%, 98%, 99%, 95%, in der Regel haben wir immer genug Sauerstoff. Es ist letztendlich immer nur dieses Fehlen von CO2, was dazu führt, dass wir nicht so leistungsfähig sind. So, und jetzt gibt es natürlich auch oft, wie sollte ich eigentlich beim Laufen atmen? Also meine Empfehlung, die wisst ihr, idealerweise nutzen wir die Nase zum Atmen. Und das hat einfach einen ganz, ganz einfachen Grund. Wenn wir über die Nase atmen, ja, auch das habe ich ja schon mal erzählt, dann haben wir natürlich auch in der Nase, haben wir natürlich auch Haare. Bei manchen wachsen die Haare auch aus der Nase. Die sind dann vielleicht ein bisschen zu lang, die müsste man da mal schneiden. Aber diese Haare in der Nase haben schon Sinn. Weil, wenn ich über die Nase atme, dann werden ganz, ganz viele Bakterien, die so in der Luft sind oder Viren oder Rußpartikel oder wie auch immer, werden erstmal über die ganz, ganz feinen kleinen Nasenhärchen erstmal gefiltert. Dann, alles, was über die Nase reingeht, wird dann erstmal erwärmt und diese warme Luft, die richtige Körpertemperatur, die es dann braucht oder die richtige Temperatur, kommt dann befeuchtet, schön gefiltert in unserer Lunge an. Das heißt, wir haben erstmal einen schönen Filter, der saubere Luft in unsere Lunge bringt. Was passiert noch? Wenn wir die Nase benutzen, produzieren wir NO. NO wird nur in den Nasennebenhöhlen gebildet und sorgt dafür, dass sich unsere Gefäße erweitern. Das bedeutet also, mit jedem Atemzug, den ich über die Nase mache, werden unsere Gefäße weit. Es wird gefiltert, es wird befeuchtet, es wird gereinigt und wir bekommen Sauerstoff über die Nase gefiltert. Und das ist letztendlich die beste Luft, die wir haben können, um damit auch laufen zu gehen. Erstens atmet man auch über die Nase viel, viel tiefer. Ja, also atmet dann mit dem Zwerchfell letztendlich viel tiefer auch in den Bauch rein. Und wir atmen auch in der Regel weniger. Natürlich, wenn es jetzt schneller wird beim Laufen, wenn ich jetzt in Richtung Schwelle gehe, dann wird es natürlich schwer, weil unser Körper braucht mehr Energie. Wir brauchen also wieder mehr Sauerstoff. Also die Mitochondrien brauchen Energie. Also wir müssen ja ATP produzieren. Und wenn dann zu wenig reinkommt, versuchen wir natürlich über den Mund mehr aufzunehmen, schneller aufzunehmen, dass wir damit unsere Leistung aufrechterhalten können. Dann ist klar, dann benutzt man auch ab und zu mal den Mund. Aber wenn das Training in Zone 2 so leicht ist und so easy ist, dass man bequem über die Nase atmen kann, dann sollte man das immer tun. Das hat einfach wahnsinnig große Vorteile, weil die Nase ist halt eben zum Atmen da. Wenn ich dagegen über den Mund atme, dann kommt es ungefiltert, kalt, gerade so auch im Winter, kommt es einfach kalt, es wird nicht erwärmt und es landet direkt in der Lunge beziehungsweise in den Bronchien und das kann halt eben wirklich reizen. Also man atmet vielleicht ungefilterte Luft ein, man hat vielleicht einen Kratzen im Hals. Wenn ich jetzt vielleicht noch die Mandeln oder die Polypen habe, die fangen natürlich alles ab. Dann kriege ich vielleicht dann eine Mandelentzündung, wie auch immer. Und das nur, weil ich halt eben immer über den Mund atme. Und genauso ist natürlich auch nachts, wenn ich schlafe. Wenn ich immer mit offenem Mund atme, dann trocknet natürlich auch die Mundschleimhaut aus. Es kommt alles ungefiltert rein. Ich atme in der Regel dann nachts auch deutlich mehr und schneller, ne? Und dann bin ich dann auch selbst in der Nacht, wenn ich mich erholen sollte, bin ich eigentlich in so einer chronischen Überatmung, habe eigentlich dann auch in der Nacht Stress, obwohl ich mich da erholen sollte. Und jetzt gibt es natürlich auch so spannende Techniken, die es da irgendwo so gibt. Das habt ihr ja alle schon mal gehört. Und jetzt gerade halt zum Winter, dieses ganze Eisbaden, Kältebaden. Und die Wim Hof-Methode ist eine davon und darauf möchte ich jetzt so ein bisschen eingehen, was das eigentlich macht und warum das eigentlich ja gut sein kann oder halt auch eben nicht gut sein kann. Also diese Wim Hof, also dieser Dreiklang zwischen ja Kälte, Atmen und auch Meditation ist eben durch den bekannten Niederländer Wim Hof letztendlich ins Leben gerufen worden. Und für was ist das Ganze da? Es soll das Immunsystem stärken. Es soll dazu führen, dass wir ja einfach vitaler und fitter sind, dass wir den Körper wieder resetten und ausgeglichener sind. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. So, was passiert da eigentlich ganz genau? Oft ist es so, dass man sagt, okay, man macht so ganz viele schnelle Atemzüge. Bei Wim Hof ist das so, dass man 30 schnelle Atemzüge macht. Nach den 30 Atemzügen atmet man letztendlich alles wieder aus und dann hält man die Luft lange Zeit an und versucht das immer ja länger werden zu lassen. Das heißt, man macht wieder diese 30 schnellen Atemzüge und beim zweiten Mal versucht man dann wieder länger die Luft anzuhalten. Sobald man dann wieder Luft holen muss, macht man einen tiefen Atemzug, holt wieder Luft, hält dann nochmal den Atem an und dann ist die erste Session vorbei. Die Atemmethode geht halt eben, dass man 30 Mal wirklich intensiv atmet. Das heißt, man atmet wirklich tief ein. Dann atmet man ruckartig aus. Also man lässt den Atem einfach raus so. Dann atmet man wieder ein. Dann wieder raus. Und das macht man halt eben für 30 Atemzüge. So, wenn ihr jetzt zugehört habt, wisst ihr eigentlich, was da genau passiert. Weil viele sagen das, ja, ich mache die Wim Hof Atemtechnik, danach habe ich so ein Kribbeln im Körper und da ist mein Körper voll mit Sauerstoff überflutet und wir machen mehr Sauerstoff, das im Körper ankommt. Und das stimmt so nicht. Was passiert genau? Wenn wir 30 tiefe, schnelle Atemzüge machen, dann passiert eigentlich genau das, was ich eben beschrieben habe. Wir atmen sehr viel CO2 ab. Sauerstoff ist eh genug im Körper. Und je mehr wir abatmen, desto schlechter ist dieses Verhältnis, um den Sauerstoff dahin zu bringen, wo er benötigt wird, nämlich an den Zellen. Was passiert? Die Gefäße verengen sich und innerhalb dieser 30 Atemzüge merkt man auch, dass bei teilweise anfangen die Fingerspitzen zu kribbeln. Man kriegt vielleicht so ein bisschen so einen Tunnelblick, ja. Und das ist einfach nur der Effekt, dass halt eben zu viel CO2 wie bei einer Hyperventilation stattfindet. Natürlich nicht bis ins Delirium, das ist klar, aber nach 30 Atemzüge, was macht man dann? Man atmet alles aus und dann hält man die Luft an. Und was passiert, wenn man die Luft anhält? Dann bildet sich ja langsam wieder CO2 im Körper und dann steigt dieser CO2-Wert. Bis man wieder an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, so viel länger kann ich die Luft nicht mehr anhalten, jetzt muss ich wieder atmen. Und dann ist das im Prinzip ein Zyklus, den man gemacht hat. Und was will man damit erreichen? Man will einmal das System natürlich dazu auffordern, in eine willkürliche Stresssituation zu kommen. Das heißt, wir wollen den Sympathikus ordentlich befeuern, um danach letztendlich wieder in eine Entspannung zu kommen. Wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, schildern die Menschen oder die Leute, dass sie sich danach frischer fühlen, entspannter, lockerer oder vitaler. Das ist derselbe Effekt, wie wenn du beispielsweise autogenes Training machst, beziehungsweise progressive Muskelrelaxation. Was macht man da, wenn man jetzt eine Verspannung hat oder wenn man Stress hat oder die Muskulatur hat sich festgemacht? Man kann nicht loslassen. Das kennst du vielleicht auch von dir, ja? Du bist den ganzen Tag angespannt und du kannst nicht wirklich locker lassen. Und wenn du da bei der Massage bist oder einer drückt mal auf deinen Muskel, merkst du erstmal, oh, das ist hart wie Stein. Dann gibt es halt eben Entspannungstechniken und eine davon ist diese progressive Muskelreaktion. Das heißt, du spannst, wenn du ganz ruhig auf dem Boden liegst, spannst du halt einen Arm ganz kräftig an oder du spannst den Bizeps so krass an, wie es nur geht und lässt dann ganz langsam die Spannung wieder aus dem Muskel raus. Und wenn du das machst, dann merkst du, wie diese Spannung im Muskel nachlässt. Aber das merkt man erst, wenn man halt wirklich krass anspannt und dann locker lässt. Beim autogenen Training beispielsweise ist das anders. Da redet man sich das Ganze im Prinzip als selbstgesprochenes Wort ein. Also dann liegt man da und dann stellt man sich vor, okay, mein Arm liegt jetzt auf dem Boden und je länger und je langsamer ich atme, desto schwerer wird der Arm und desto entspannter ist die Muskulatur und jetzt wird der Arm auch warm. Das funktioniert dann nur über Worte, die ich höre. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, es gibt Menschen, die brauchen Worte, um Veränderungen herbeizuführen. Andere wiederum müssen Dinge tun, um Veränderungen beizuführen. Also diejenigen, die kinästhetisch veranlagt sind, die Dinge auch berühren müssen, die nicht nur Dinge sehen müssen, vielleicht auch hören müssen oder aber sogar spüren müssen, für die ist autogenes Training nichts. Aber dagegen wäre diese progressive Muskelentspannung wäre dagegen tatsächlich gut, weil sie dann auch wirklich spüren, dass was passiert. Und genauso ist auch bei dieser Wim Hof Technik. Das heißt, wir bringen den Körper bewusst in eine stressige Situation, um danach besser entspannen zu können. Und das ist halt eben ein Trainingseffekt. Und viele sagen halt eben, sie hätten dann sehr, sehr viel Sauerstoff im Körper und dadurch kribbelt alles. Ja, Sauerstoff ist immer da, aber dieses Kribbeln entsteht dadurch, dass wir eigentlich unseren Körper in eine Situation bringen, die nicht so cool ist. Ja, aber es hat halt eben bei manchen den Effekt, dass man danach halt eben sich besser fühlt. Und dann haben wir im Prinzip kontrollierten Stress. Ja, ganz einfach. Und dann der zweite Punkt ist Thema Kälte. Und auch bei Kälte, also wenn du morgens kalt duschen gehst, ist es genau derselbe Effekt. Ja, weil wenn wir regelmäßig kalt duschen gehen, ist das gut fürs Immunsystem und bringt uns dazu, dass wir schneller immer in die Entspannung kommen. Warum? Auch hier ist es wieder, Kälte ist natürlich auch wieder unmittelbar mit der Atmung gekoppelt. Das heißt, wenn du dich unter die kalte Dusche stellst oder du stehst unter der warmen Dusche und du drehst langsam auf kalt. Und es kommt an einen gewissen Punkt, wo es so kalt ist, dass du auf einmal anfängst, deine Atmung zu verändern, weil der Reiz so groß ist, dass deine Atmung letztendlich oder dass dein Körper Stress bekommt. Wenn ich wieder Stress bekomme, wird meine Atmung anders. Ich atme viel schneller und versuche dann, das System wieder zu beruhigen. Und das ist auch das, was Wim Hof mit seiner Kältemethode macht. In so ein Eisbecken steigen, vorher vielleicht auch Atemzüge machen, das System zu kontrollieren, dann in dieses Kältebad steigen und dann versuchen, Ruhe zu bewahren, ruhig ein- und auszuatmen, weil in der Regel versucht man oder macht der Körper das automatisch viel zu schnell atmen und dann bringt man den Körper in einer stressigen Situation wirklich langsam zu atmen, dass man sich an die Kälte gewöhnt und das halt eben dann auch wieder den Effekt, ne, wir bringen den Körper kontrolliert in eine Stresssituation, um dann danach, wenn man das regelmäßig macht, einfach viel besser mit Stress umgehen zu können. Ja, es ist einfach auch wieder nur eine Methode, um letztendlich wieder mit Stress nachher besser haushalten zu können. So. Und auch das unterstützt letztendlich, dass wir ja einmal den Sympathikus damit willkürlich aktivieren. Wir haben natürlich auch Adrenalin, was freigesetzt wird. Wir können damit auch braunes Fettgewebe wieder ankurbeln. Braunes Fettgewebe ist das, was auch Babys haben. Ja, das ist wärmendes Körperfett, ja, dass man dann halt eben auch im Winter vielleicht nicht mehr so häufig kalt hat, ja, weil man halt eben noch dieses braune Fettgewebe hat. Und wir haben damit auch eine Aktivierung der Mitochondrien. So, Und das ist halt eben das Geheimrezept von Wim Hof, das regelmäßig zu machen. Aber auch hier gilt, das sollte man ausgeruht machen. Das sollte man dann machen, wenn man wirklich auch fit ist. Weil wenn das Immunsystem sowieso einen Knacks weg hat und man dann noch Stress obendrauf gibt, dann ist es alles andere als Förderung fürs Immunsystem, sondern dann schadet man sogar dem Körper. Deswegen sollte man sowas immer nur machen, wenn man fit ist. Weil wenn man fit ist, ist es im Prinzip Training, was man machen kann. Ja, das ist einmal die Wim Hof Methode. Dann gibt es noch eine zweite Methode, und das ist die Buteyko-Atemmethode. Die persönlich finde ich richtig gut. Also ich finde Wim Hof auch gut, das kann man mal machen. Aber Buteyko ist letztendlich darauf zu führen, das ist auf einen Wissenschaftler, Konstantin Buteyko heißt der, und der hat sich sehr, sehr intensiv auch mit dem Atemsystem auseinandergesetzt. Und letztendlich sagt Buteyko, sagt, dass viele Menschen, auch Sportler, einfach chronisch zu viel atmen. Und wenn wir chronisch zu viel atmen, zu intensiv, ist unser Körper eigentlich immer in einem angespannten Zustand. Und das wiederum führt einfach zu schlechterer Leistung, zu einem angespannten Immunsystem und so weiter. Ergebnis: Gefäße werden enger, wir haben Stress im Nervensystem und wir haben eine schlechtere Sauerstoffabgabe dahin, wo es nämlich gebraucht wird, nämlich bei den Zellen. Und Buteyko beim Laufen funktioniert so: erstens Nasenatmung, ja, dann auch wirklich bei langsamem Tempo, dann den Atem auch mal wieder anhalten und man versucht dann die CO2-Toleranz steigen zu lassen, ja. Die Ergebnisse sind eigentlich, dass man dadurch eine niedrigere Herzfrequenz bekommt, man bekommt dadurch eine bessere Ausdauer. Wie funktioniert das jetzt? Es gibt so einen Kontrolltest, den man machen kann, inwiefern man jetzt schon gut mit seinem CO2 im Körper aushalten kann. Und der Kontrolltest, den kannst du gerne mal mitmachen, der läuft wie folgt ab. Du atmest quasi ganz normal ein, ne? Also nur mal über die Nase ein, nicht besonders tief, einfach so wie du einatmen würdest. Und atmest dann, so wie du ausatmen würdest, aus. Und sobald du ausgeatmet hast, hältst du mal die Luft an. Also nicht bewusst bis in alles rauspressen, sondern einfach einatmen, ausatmen und dann den Atem anhalten. Und dann stoppst du mal die Zeit, bis dein natürlicher Reflex kommt, wann du wieder einatmen möchtest. Und je länger du das aushältst, und da geht es wirklich darum, nicht bis zur letzten Rille warten, bis du auf einmal einatmen musst, sondern bis dein Körper dir signalisiert, hallo, ich will einatmen und du musst einatmen. Und dann zählst du mal die Sekunden oder du stoppst mal mit. So, alles, was über 30 Sekunden ist, fängt dann an, gut zu sein. Wenn du da drunter bist und du vielleicht nach 5 Sekunden schon wieder atmen musst oder nach 10 Sekunden oder nach 15 Sekunden, spricht das einfach für eine schlechte CO2-Toleranz. Und das kann man halt eben trainieren. Und wenn man darin besser wird, dann trainieren wir unser System damit. Und wie kann man das trainieren? Einmal, es gibt eine Übung, die heißt Air Hunger Drills. Und Air Hunger Drills kann man überall ausführen. Und dabei geht es darum, du atmest im Prinzip ein beim Spazierengehen, also du atmest ein über die Nase, du atmest wieder aus. Wenn du ausgeatmet hast, hältst du die Luft an und dann gehst du Schritte spazieren. Und du versuchst, möglichst viele Schritte zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beispielsweise kommst du bis 15 Schritte und musst dann wieder einatmen. Dann atmest du wieder ein, versuchst den Atem wieder zu beruhigen und dann machst du das wieder. Du atmest wieder ein und aus und hältst wieder die Luft an und versuchst wieder 15 Schritte zu gehen. Was trainiert man damit? Das heißt, wenn wir alles abgeatmet haben, versuchen wir dann, unser CO2 letztendlich wieder aufzufüllen. Und wir trainieren damit eben diese CO2-Toleranz. Und je besser die ist, desto leistungsfähiger wird man. Und das kann man auch beim Training machen. Zum Beispiel bei Kniebeugen. Du atmest ein, du atmest aus und dann machst du Air Squats. Das heißt, du machst einfach ohne Gewicht Kniebeugen. Du machst die ganze Zeit Kniebeuge, 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 bis du wieder an den Punkt kommst, wo du letztendlich wieder atmen musst. Weil was passiert, wenn wir Sport machen? Also jeder Muskel, der ja arbeitet, der Energie braucht, verbraucht natürlich auch CO2. Das heißt, wenn wir einen Ausfallschritt machen oder eine Kniebeuge oder wenn wir laufen gehen, entsteht auch CO2 im Körper, was sich wieder ansammelt. Und durch diese Übung trainiert man das letztendlich wieder. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache das auch regelmäßig, immer mal wieder. Bei Spaziergängen einfach bewusst das System dazu bringen, deutlich weniger Atemzüge pro Minute zu machen. Ne? Ausatmen, vielleicht ein bisschen anhalten, dann wieder einatmen. Je weniger Atemzüge wir brauchen, ja, desto besser ist es, weil wir im Alltag halt einfach viel zu viel atmen. Ja, ja. Vielleicht war das für den einen oder anderen bekannt oder vielleicht sagt er auch, boah, nee, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Aber es macht tatsächlich mal Sinn, weil unser Atem dann wirklich so wichtig ist und man kann auch wahnsinnig viel beim Training rausholen. Gerade auch, wenn ich einen Wettkampf habe oder wenn ich bewusst mich beim Laufen mal zu versuche oder darauf zu fokussieren. Natürlich nicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt 2 Schritte und atme dann 2 Sekunden ein und dann mache ich 2 Schritte und atme wieder 2 Sekunden aus. Dann ist er so ein bisschen damit überfordert, aber probiert immer, möglichst lange die Nasenatmung zu benutzen, bis ihr an den Punkt kommt, wo ihr merkt, ne, es geht einfach nicht mehr, das Tempo ist einfach zu intensiv. Oder wenn ihr Intervalltraining macht und ihr einen schnellen Abschnitt habt, dann wird wahrscheinlich der Mund dabei sein, aber dann kommt ihr vielleicht in den Pausenpart oder geht. Und was ihr in dieser Pause probieren könnt, ist, das Ziel ist, bewusst eure Atmung zu steuern und möglichst versuchen, länger auszuatmen als ein und wirklich tief über die Nase in den Bauch zu atmen, um letztendlich auch da das Herz beziehungsweise den Puls dadurch wieder zu beruhigen. Wer das auch unglaublich gut kann, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr euch mal Biathlon angeguckt habt, ja, dann kommen die und fahren die Skirunde, dann kommen die an den Schießstand und sie schaffen es halt innerhalb dieser kurzen Zeit, ihren Puls um weiß ich wie viel Schläge zu senken, weil sie halt eben über die Atmung das System beruhigen, um dann halt eben auch sicherer beim Schießen zu werden. Ganz, ganz viel Technik. Und wenn man das halt eben bei einem Rennen schafft, gehen wir jetzt auch mal als Beispiel von Hyrox aus, wo du vielleicht auch in einem Doubles unterwegs bist, wo du halt irgendwie mit deinem Partner läufst und dann kommst du an einer Station an, dann fängt der Partner an und du hast vielleicht eine kurze Pause. Und diese Pause solltest du einfach nutzen, um wirklich länger auszuatmen, das System über die Atmung zu beruhigen, um dann halt eben wieder effizienter und mehr Energie zu haben. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr noch mehr Inhalte dazu haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Dann werde ich da auch nochmal einen Beitrag posten zu. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen. Genau, also zusammengefasst, also wenn du läufst, egal ob Anfänger oder ambitioniert, dann gilt Regulation, ruhige Atmung, idealerweise Nasenatmung, arbeite nach dem Buteyko-Prinzip, weniger ist oft mehr, ja, kannst daraus eine Trainingssession machen, dass du wirklich mal versuchst auszuatmen, bis nichts mehr drin ist, dann machst du halt eben diese Airhunger-Drills, du gehst spazieren, Schritte und holst dann wieder Luft, das öfters mal gemacht, dann wirst du merken, dass du auch da besser mit deiner Atmung umgehen kannst. Dann Mitochondrien trainieren wir, indem wir halt eben ausreichend trinken, die richtigen Nährstoffe bekommen, viel Zone 2 trainieren, um viel Grundlage aufzubauen, weil je mehr Kraftwerke, also je mehr Mitochondrien wir haben, desto mehr Energie haben wir auch zur Verfügung und desto besser oder schneller können wir nachher laufen. Dann natürlich auch den Reiz der Kälte vielleicht nutzen, ne, um auch da vielleicht besser mit Anspannung und Entspannung, um vielleicht stressresistenter zu werden, resilienter zu werden. Und wenn man das auch regelmäßig macht, ist das gut fürs Immunsystem. Sowas sollte man aber nicht machen, wenn man krank ist, weil dann schädigt es noch mehr den Körper. Genau, das waren so die Punkte, die ich heute so mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, es war wieder was Schönes dabei. Für nächste Woche habe ich auch was ganz Geiles geplant. Ich habe nämlich hier neben mir ein neues Gerät liegen. Und dieses Gerät ist sehr, sehr spannend. Es ist, oder hat das mit der Leistungsdiagnostik zu tun, aber vielleicht, es gibt es schon länger, aber nicht so der Standard unter den Leistungsdiagnostiken, was so der normale Läufer so kennt. Deswegen, da werde ich nächste Woche mal drauf eingehen. Also es wird wieder spannend. Genau, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Dankeschön und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut, ihr Lieben.